Wir stellen uns Kriminalfälle ja oft als so seinen, naja, als so einen plötzlichen Wutausbruch vor. Also, wenn wir an die ganz großen, dunklen Momente der Menschheitsgeschichte denken, dann glauben wir gerne an dieses eine dramatische Ereignis. Ein rotes Tuch fällt, die Sicherungen brennen komplett durch und zack, passiert das Unfassbare.
Ja, genau, dieses klassische Affekthandeln.
Richtig, voll. Aber wenn wir uns heute mal den allerersten Mord der Geschichte ansehen, dann sehen wir da etwas viel Unheimlicheres. Es geht nämlich gar nicht um so eine blinde Wut im Affekt.
Nee, absolut nicht.
Es geht um einen echt schleichenden Prozess. Es geht darum, einfach nur das absolute Minimum zu liefern, um völlig falsch verstandene Motivationen und letztlich um die gewaltige Frage, die wir uns alle stellen müssen. Beherrschen wir unsere Emotionen oder beherrschen sie uns?
Das ist die Kernfrage, ja.
Und genau deshalb heiße ich dich herzlich willkommen zu unserer heutigen intensiven Quellenanalyse. Wir tauchen tief ein in die Forschungsnotizen von Dr. Kenneth Matthews zur Genesis, speziell Session 5. Und unsere Mission heute ist es, herauszufinden, was mit der Menschheit und der menschlichen Psyche eigentlich passiert, nachdem die Tür zum Garten Eden so richtig ins Schloss gefallen ist.
Und dieser Moment, also unmittelbar nach Eden, der ist extrem aufschlussreich für uns. Wir haben hier diesen nahtlosen, harten Übergang. Die Menschheit hier, also in Form von Adam und Eva, wird aus einer Umgebung der perfekten Versorgung in eine raue, unberechenbare Realität geworfen.
Ein krasser Schock eigentlich.
Absolut. Und das Erste, was der Text uns dann über den Alltag in dieser neuen Realität berichtet, ist der erste formelle Akt der Anbetung durch die nächste Generation.
Also Kain und Abel.
Genau, Kain und Abel treten auf den Plan. Und das ist ein Moment, der eigentlich, Harmonie stiften sollte, aber stattdessen in einer absoluten psychologischen und physischen Katastrophe endet.
Okay, lass uns da direkt mal einhaken. Wir haben Kain, den Ackerbauern, und wir haben Abel, den Hirten. Beide bringen Gott ein Opfer.
Ja.
Kain bringt Früchte des Feldes, Abel bringt Tiere aus seiner Herde. Und dann nimmt der Text ja diese extrem scharfe Wendung. Gott nimmt Abels Opfer an, aber Kains Opfer wird abgelehnt.
Richtig.
Und wenn man das jetzt oberflächlich liest oder vielleicht noch so Reste aus dem alten Religionsunterricht im Kopf hat, dann denkt man super schnell, Gott wollte zwingend ein Blutopfer.
Oh ja, der Klassiker.
Genau, so nach dem Motto, Abel hatte Fleisch, Kain hatte nur Gemüse, also hatte Kain von vornherein gar keine Chance. Aber das ist doch Mythos, oder? Die Analyse der Originaltexte zeigt da ja ein völlig anderes Bild.
Ein komplett anderes Bild, ja. Dieser Mythos verzerrt eigentlich die gesamte Dramatik dieser Szene. Wenn wir uns nämlich den hebräischen Originaltext ansehen,
okay,
dann wird dort für das Wort Opfer der Begriff Minscha verwendet.
Minscha, okay.
Genau. Und das ist ein absoluter Schlüsselbegriff. Wenn man untersucht, wie Minscha später in den detaillierten Gesetzesbüchern wie Levitikus verwendet wird, sieht man ganz klar, dieser Begriff schließt Getreide- und Mahlopfer ausdrücklich mit ein.
Ach echt? Also Getreide war völlig in Ordnung?
Völlig in Ordnung. Es war in der antiken israelitischen Tradition total legitim und später sogar gesetzlich gefordert, die Früchte des Feldes zu opfern. Die Ablehnung durch Gott hatte also rein gar nichts mit der physischen Beschaffenheit des Opfers zu tun.
Okay, wow.
Es ging nicht um Fleisch gegen Gemüse. Überhaupt nicht.
Aber das wirft natürlich sofort die Frage auf, also wenn das Gemüse völlig okay war, warum zur Hölle wird Kain dann abgewiesen? Lehnt Gott ihn ab, weil, keine Ahnung, die Äpfel ein paar Druckstellen hatten?
Naja.
Das würde das Ganze ja auf einen fast schon kleinlichen Qualitätswettbewerb reduzieren, so nach dem Motto, du hast mir keine 5-Sterne-Bewertung gegeben.
Ja, verstehe, was du meinst. Aber es geht nicht um Qualitätskontrolle im landwirtschaftlichen Sinn. Es geht um die innere Haltung.
Aha.
Um die tatsächliche Motivation hinter der Handlung. Der Text ist hier nämlich sehr, sehr präzise in seinen Formulierungen. Schauen wir uns Abel an. Er bringt die Fettstücke der Erstgeborenen.
Die Fettstücke, ja.
In der Denkweise der antiken Welt ist das Fett das absolut Beste, das Reichhaltigste. Und der Erstgeborene repräsentiert die Stärke, die Zukunft der Herde und damit letztlich den Vater selbst.
Okay, also das Premium-Zeug.
Genau. Abel bringt bewusst sein absolutes Maximum. Er überlegt, was das Wertvollste ist, das er besitzt, und gibt genau das. Und dann schauen wir auf Kain.
Mhm.
Der Text sagt schlicht und ergreifend, er brachte, Zitat, einige Früchte.
Einige Früchte. Das klingt echt so ein bisschen nach, naja, was heute gerade da war.
Richtig. Da steht nichts von den Erstlingsfrüchten, nichts von der besten Ernte. Er hat scheinbar einfach das gegriffen, was ohnehin auf dem Boden lag.
Okay, lass uns das mal kurz aufschlüsseln. Er liefert also wirklich nur das absolute Minimum ab.
Ja.
Ein klassischer Fall von Dienst nach Vorschrift. Kein hakt eine Aufgabe auf seiner Checkliste ab. Er wartet dafür aber die volle Anerkennung.
Exakt.
Und als Gott diese innere Haltung durchschaut und das Opfer eben nicht annimmt, reagiert Kain ja nicht etwa mit Selbstreflexion.
Nee, überhaupt nicht.
Er wird extrem wütend. Sein Blick senkt sich. Und um diesen psychologischen Kurzschluss zu verstehen, gibt es in unseren Quellen diese hervorragende Analogie. Es geht um den Unterschied zwischen unserem göttlichen Willen, also unseren gottgegebenen Bedürfnissen, und unseren eigenen, selbstsüchtigen Begierden.
Oh ja, die Analogie ist super.
Stell dir unsere natürlichen Wünsche und Talente wie einen richtig guten Pizzaschneider vor.
Genau, ein Werkzeug, das für einen ganz spezifischen, konstruktiven Zweck entworfen wurde.
Ganz genau. Solange du mit diesem Pizzaschneider eine Pizza schneidest, funktioniert alles absolut reibungslos. Das entspricht unserem Handeln innerhalb eines gesunden Rahmens oder eben, theologisch gesprochen, innerhalb von Gottes Willen.
Und das Resultat davon ist halt unvermeidlich, das Werkzeug stumpft ab, die Fliesen zerkratzen, es gibt ein furchtbares Geräusch und man endet in völliger Frustration.
Ja, das Geräusch stelle ich mir gerade vor, furchtbar.
Nicht schön, oder? Aber Kains Wut, dieser finstere, gesenkte Blick, das ist das direkte Resultat von diesem metaphorischen Schrubben auf den Badezimmerfliesen. Er ist wütend auf Gott, obwohl der Fehler einzig und allein in seiner eigenen Herangehensweise liegt.
Wahnsinn. Anstatt also zu sagen, okay, ich habe mich geirrt, ich bringe morgen einfach die besten Früchte, verschließt er sich komplett.
Komplett. Und was hier wirklich faszinierend ist, Gott warnt ihn ja. Und zwar mit einem Bild, das weit über diese eine kleine Geschichte hinausgeht.
Mhm.
Sünde wird hier im Text nicht als abstrakter Regelverstoß beschrieben, sondern geradezu animalisch.
Wie eine Bestie, oder?
Genau. Gott sagt zu Kain sinngemäß, die Sünde lauert wie eine Bestie vor deiner Tür. Sie giert nach dir, aber du musst über sie herrschen.
Wow.
Das ist ein unfassbar starkes psychologisches Bild. Die Emotionen also, der Neid, die Kränkung. Die sind real und sie sind gefährlich. Sie haben eine eigene Dynamik, die uns verschlingen will, wenn wir ihnen nachgeben.
Das ist ja echt eine Lektion für jeden Zuhörer. Also, wir alle stehen ja irgendwann vor dieser Tür, hinter der Frustration und Neid kauern.
Ja, ständig.
Die Frage ist, beherrschst du diese Leidenschaften oder beherrschen sie dich? Und Kain trifft hier eine bewusste, echt fatale Entscheidung. Er weigert sich umzukehren.
Ja, und das führt uns direkt zum nächsten Akt. Diese ungebremste Bestie übernimmt die Kontrolle. Kain lockt seinen Bruder aufs Feld.
Mhm.
Und wir reden hier nicht von einem kleinen Handgemenge, das irgendwie tragisch eskaliert.
Nein.
Nein. Das ist kaltblütig geplanter, vorsätzlicher Mord. Kain beseitigt den Konkurrenten um die göttliche Anerkennung.
Heftig. Und als Gott ihn daraufhin zur Rede stellt, mit der simplen Frage, wo ist dein Bruder Abel? Antwortet Kain mit einem Satz, der echt den puren Zynismus in die Weltgeschichte einführt. Bin ich der Hüter meines Bruders?
Ja, und diese Gegenfrage, die ist nicht einfach nur eine freche Ausrede. Sie ist die absolute Leugnung der fundamentalsten Grundlage menschlichen Zusammenlebens damals.
Okay, wie meinst du das?
Um die Wucht dieser Aussage zu erfassen, müssen wir uns in die Soziologie der antiken Welt hineindenken. Es gab keine staatlichen Institutionen, keine Polizei. Keine anonymen Großstädte.
Nur Familie, quasi.
Genau. Das Überleben hing vollständig von der Verwandtschaft ab. Vom Clan. Von der unbedingten Loyalität innerhalb der Familie. Das nennt man ein Covenant-System, also ein Bündnis der Treue. Die einzige mögliche Antwort auf Kains Frage lautet in dieser Welt, ja, selbstverständlich bist du der Hüter deines Bruders. Wer denn sonst?
Das bedeutet, der Mord an Abel ist nicht nur das Ende eines Individuums, er ist ein Angriff auf das gesamte System.
Richtig. Es ist ein Verrat an der Gesellschaft an sich. Wenn ein Bruder den anderen tötet, bricht das Vertrauen, das die Menschheit zum Überleben braucht, in sich zusammen. Es zerstört den familiären Stammbaum, es sabotiert die Fortpflanzung. Und auf der theologischen Ebene ist es der ultimative Akt der Rebellion.
den Menschen zu töten, bedeutet, das Ebenbild des Schöpfers auszulöschen. Es ist ein direkter Angriff auf Gott selbst.
Okay, aber hier wird's wirklich interessant. Lass mich da mal kurz einhaken. Wenn Mord so verheerend für das Bild Gottes und die Gesellschaft ist, warum verhängt Gott dann nicht sofort die Todesstrafe über Kain?
Mhm.
Also Auge um Auge. Das wäre doch die logische Konsequenz. Aber Gott lässt ihn am Leben. Er verhängt zwar ein hartes Urteil, Kain wird vom Ackerboden vertrieben, wird zum Wanderer, aber er bekommt dieses Kainsmal.
Ja, und dieses Kainsmal wird kulturell extrem oft missverstanden.
Total. Man denkt ja mal an so ein Brandzeichen des Bösen, oder?
Genau, einen sichtbaren Stempel, der ihn für alle Zeiten als Monster brandmarkt. Aber im historischen Kontext ist das Kainsmal ein bemerkenswerter Akt der Gnade.
Echt? Gnade?
Ja. Es ist ein Schutzzeichen. Wir müssen das große Ganze sehen. Die demografische Entwicklung in diesen Texten. Die Lebensspannen in diesen frühen Genealogien sind ja enorm lang. Die Bevölkerung explodiert förmlich.
Ah, okay.
Abel hatte also Verwandte oder würde Verwandte haben, wie zum Beispiel Seths Nachkommen. Und diese Verwandten würden nach den Regeln der antiken Welt das Blut ihres Bruders rächen wollen.
Das heißt, als verstoßener Wanderer wäre Kain sofort das Ziel von Blutrache geworden. Gott schützt also den Täter, um weiteres Chaos zu verhindern.
Exakt das ist der Mechanismus. Wenn jemand Kain getötet hätte, hätte Kains direkte Familie wiederum den Tod von Kains Mörder rächen wollen. Wir hätten sofort eine endlose, eskalierende Spirale der Gewalt gehabt.
Die nach junger Menschheit komplett vernichtet hätte.
Richtig. Das Kainsmal durchbricht diesen Kreislauf präventiv. Gott behält sich das Recht auf Rache vor und zieht eine schützende Grenze um den Mörder. Es ist eine faszinierende Mischung aus harter Konsequenz für die Tat, er wird ja verbannt, und einer weitreichenden Gnade zur Bewahrung der Menschheit.
Kain überlebt also. Aber er muss die Gemeinschaft verlassen. Der Text sagt, er geht nach Osten, East of Eden.
Mhm.
Und die Quellen sprechen hier von einer Theologie der Geografie. Das ist ein Konzept, das man leicht mal überliest, weil Osten für uns heute ja einfach nur der Punkt auf dem Kompass ist, wo die Sonne aufgeht.
Ja.
Aber in der Gedankenwelt des Nahen Ostens steckt da viel mehr dahinter.
Absolut. Himmelsrichtungen sind in diesen Texten selten reine Geodaten. Sie transportieren immer eine spirituelle Bedeutung.
Okay, und was bedeutet Osten?
Osten steht hier systematisch für die Entfernung von Gottes Präsenz. Um das zu verdeutlichen, später in der Geschichte Israels gibt es die Stiftshütte, den Tabernakel, der den Wohnort Gottes unter den Menschen symbolisiert.
Mhm.
Der Eingang dieser Hütte öffnete sich nach Osten. Das heißt, wer sich von Gott abwandte oder aus seiner Präsenz vertrieben wurde, bewegte sich physisch und spirituell nach Osten.
Adam und Eva wurden ja auch nach Osten vertrieben, oder?
Genau. Und Kain geht nun noch weiter nach Osten. Er driftet immer weiter ab in die spirituelle Isolation.
Und diese Isolation, die bleibt nicht ohne Folgen für die kommenden Generationen. Wir verfolgen in den Quellen ja Kains Blutlinie und landen ein paar Generationen später bei seinem Nachfahren Lamech.
Oh ja, Lamech.
Wenn man sich das ansieht, ist es echt so, als hätte Kain die Tür zur Gewalt nur einen Spalt breit geöffnet. Und Lamech tritt sie jetzt komplett aus den Angeln.
Ja, das ist eine super Beschreibung. Lamech ist in der Tat die Verkörperung einer Gesellschaft, die völlig aus den Fugen gerät. Er ist die erste Person in der aufgezeichneten Geschichte, die Polygamie praktiziert. Er nimmt sich zwei Frauen, Ada und Zilla.
Und warum genau wird das hier so betont? Es geht ja wahrscheinlich nicht nur um eine reine Feststellung seiner Familienverhältnisse, oder?
Nee, überhaupt nicht. Es ist eine tiefgreifende Kritik an den gesellschaftlichen Zuständen. Polygamie ist in diesen Texten nämlich niemals ein Zeichen von Fortschritt. Sie repräsentiert das Aufbrechen der ursprünglichen Partnerschaft aus Eden.
Ah, es ist also quasi die Quelle für familiäre Probleme.
Sitztümer anzuhäufen, um Macht zu demonstrieren. Es schafft toxische Eifersucht. Lamech konsolidiert Macht. Und passend dazu schmiedet sein Sohn Tubal-Kain Werkzeuge aus Bronze und Eisen.
Also Waffen.
Richtig. Das bedeutet nicht nur Ackergeräte, das bedeutet das erste Zeitalter der Waffenproduktion.
Wahnsinn. Wir haben also den ersten Machthaber, der Menschen hortet und Waffen produziert. Und Lamech weiß diese Waffen offenbar sehr gut einzusetzen. Das Erschreckendste an ihm ist ja dieses poetische Prahlen.
Ja, das Gedicht.
Er ruft seine Frauen zusammen und prahlt vor ihnen. Das ist das erste aufgezeichnete menschliche Gedicht nach dem Sündenfall. Und wovon handelt es? Von Mord.
Es ist ein Loblied auf die eigene Grausamkeit. Lamech singt darüber, dass er einen jungen, viel schwächeren Mann getötet hat. Und der Grund? Dieser Mann hatte ihn lediglich verwundet.
Tröst das ist, müssen wir auf das Prinzip der angemessenen Vergeltung schauen. Die Lex Talionis.
Also Auge um Auge.
Genau. In der antiken Welt war dieses Prinzip eigentlich ein Gesetz der Begrenzung. Es besagte, die Strafe darf das Ausmaß des ursprünglichen Verbrechens nicht überschreiten. Es war ein Deckel, der die Rache begrenzen sollte.
Mhm.
Lamech nimmt diesen Deckel und sprengt ihn komplett weg. Er bricht dieses Prinzip und prahlt, wenn Kain durch Gott siebenfach gerecht wird, dann wird Lamech sich selbst 77-fach rächen.
Wow.
Er braucht keinen Gott mehr für den Schutz, er hat ja Waffen. Die Intensität der Sünde wächst unaufhaltsam.
Okay, wenn man an diesem Punkt ankommt, fragt man sich unweigerlich. Kains Blutlinie versinkt komplett im Chaos und in Waffengewalt. Gibt es da überhaupt noch Hoffnung für die Menschheit vor der nahenden Sintflut?
Ja, die gibt es. Der Text vollzieht hier nämlich einen meisterhaften Perspektivwechsel durch Eva und Seth. Eva vertraut weiterhin auf das Versprechen eines zukünftigen Befreiers. Seth ersetzt Abel und durch ihn beginnen die Menschen, Zitat, den Namen des Herrn anzurufen.
Den Namen Jahwes. Was bedeutet das genau, Namenstheologie?
In der Welt des Nahen Ostens stand der Name für die Präsenz der Person. Das Anrufen des Namens bedeutet hier das Anrufen der bloßen Präsenz Gottes im formellen Gottesdienst. Es ist der Beginn einer Gegenkultur zu Lamechs Gewalt.
Also, was bedeutet das alles jetzt für dich, unseren Zuhörer? Lass uns mal auf Kapitel 5 der Quelle schauen. Das sind diese scheinbar ewig langen, langweiligen Stammbäume. Warum sind die wichtig?
Weil sie ein faszinierendes Muster zeigen. Wenn du Kapitel 5 liest, fällt sofort dieser harte Rhythmus auf. Er lebte x Jahre, zeugte Kinder und dann starb er.
Und dann starb er. Immer wieder.
Genau. Es ist die gnadenlose Bestätigung der Strafe aus dem Garten Eden. Der Tod hat die Bühne betreten. Aber, und das ist entscheidend, trotz des Sündenfalls geben die Eltern das Ebenbild Gottes an die nächste Generation weiter.
Jeder Mensch hat diesen immensen Wert.
Ja, auch Seth und auch wir heute. Das Muster der Geschichte ist immer gleich. Sünde, dann Gericht zur Eindämmung und dann Gnade. Die Rettung eines Überrestes, was letztlich zu Noah, Sem und Abraham führt.
Das ist wirklich faszinierend. Diese alten Texte sind eben weit mehr als nur historische Genealogien. Sie sind ein Spiegelbild unseres eigenen Umgangs mit Wut. Sie zeigen die Gefahr des bloßen Minimumlieferns und unsere unausweichliche Verantwortung für unsere Mitmenschen.
Absolut.
Zum Abschluss möchte ich dir einen provokanten Gedanken mitgeben, den du in deinen Alltag mitnehmen kannst. Wenn wir die Geschichte von Abel und Kain auf unser heutiges Leben übertragen, also auf deine Beziehungen, deine Arbeit, deine Zeit, bringst du wirklich die Fettstücke, also dein absolut Bestes für die Dinge, die dir am wichtigsten sind? Oder, und sei ehrlich, lieferst du oft nur das absolute Minimum und bist dann insgeheim frustriert, wenn die Belohnung ausbleibt? Denk mal drüber nach. Danke, dass du uns heute bei dieser tiefen Reise begleitet hast. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann.